Danke, Bruder. Ich war vor kurzem spazieren und traf eine Frau, die sah aus wie die beiden Pudel, die sie gerade spazieren führte. Vielleicht können wir mal die erste Folie haben. Soll es ja geben, dass Hundebesitzer so langsam so werden wie ihre Tiere. Und weiß ich nicht, wie es bei dir ist, wem du ähnlich ausschaust. Vielleicht deinem Vater, deiner Mutter, deinem Ehepartner, deinem Hund. Frag doch mal kurz nebenan, Sitznachbarn, ob er darüber reden möchte. Oder sie. Ich habe ja vor kurzem gemerkt, dass ich auch ein paar so Eigenschaften vom Pastor Frank übernommen habe. Ganz ungewollt, ja. Habt ihr gemerkt, dass Frank ab und zu mal so, wenn jemand betet, sagt, ja, jetzt rutscht es mir gleich natürlich raus. Plötzlich fing ich auch an, ja zu sagen und dachte mir, wie doof. Und dann fand ich doch in 2. Korinther 3, Vers 18 noch eine biblische Belegstelle dafür, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Denn wir werden automatisch ähnlicher mit den Leuten, die uns wichtig sind, mit denen wir viel Zeit verbringen. Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also, wenn wir nah mit Gott zusammen sind, viel Zeit mit ihm verbringen, dann passiert da was durch den Heiligen Geist. Wir hatten gestern Abend a Celebration im House for Nations, hatten einen Gastsprecher, einen Iraner. Der hat uns so gesagt, die DNA, die göttliche DNA, die ist in jedem von uns drin. Wir sind nach seinem Angesicht geschaffen. Aber die ist durch die Trennung mit Gott kaputt gegangen. Und wenn wir wieder verbunden sind durch Jesus, dann stellt der Heilige Geist die wieder her. Wir werden immer ähnlicher unserem Herrn, wenn wir dann auch Zeit mit ihm verbringen. Wie ist denn unser Herr? Wie ist denn Gott? Er liebt Menschen. Wie lange bist du schon gläubig? Ist es so bei dir, dass du immer mehr, je länger du gläubig bist, desto mehr liebst du andere Menschen? Oh, ein Amen habe ich gehört. Bei mir war das zumindest, als ich so ganz frisch gläubig war, ganz groß. Also da war Jesus für mich alles. Es ist hoffentlich immer noch so, aber ihr kennt das ja. Es gibt so Wellen, schleichen sich dann wieder so diese Selbsterhaltungstriebe ein, wo man meint, da müsste Gott noch nachhelfen. Dann ist das nicht mehr so groß. Aber ich hätte damals jeden knuddeln können. Also nach meiner Bekehrung, ich hätte jeden umarmen können. Den härtesten Rocker mit Tätowierungen, ich hätte ihn knuddeln können. Und sagen, oh Gott liebt dich, kapierst du es nicht? Ich liebe dich auch. Wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch gekommen. Aber so ist Gott. Er liebt Menschen. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann nimmt er uns Menschen vor, ich nehme uns die Ängste, weil der Heilige Geist in uns was verändert. Und Gott sucht die Verlorenen. Das ist eine andere ganz starke Eigenschaft von Gott. Er sucht das, was verloren ist. Er ist nicht glücklich mit den 99 Schafen. Das eine sucht er, das verloren ist. Ein Bild für Jesus, den Hirten. Ja? Jesus, der Sohn Gottes, sucht, ist auf der Suche. Der Vater, das ist alles Lukas 15, der Vater sucht nach dem verlorenen Sohn. Der Heilige Geist, ja, symbolisiert durch die Frau, die die Münze verloren hat im Haus, sucht auch alle drei in der Gottheit, Dreieinigkeit suchen das, was verloren ist. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann ist es uns nicht egal, nicht wahr? Dass Menschen verloren gehen. Wir glauben das, dass es keinen anderen Namen gibt im Himmel und auf der Erde, durch den man gerettet werden kann. Was macht das mit uns? So, und jetzt denken einige, aha, ganz klar, Reinhard, konntest uns nicht reinlegen mit deinen lustigen Fotos. Du willst natürlich über Evangelisation predigen. War ja klar. Das stimmt. Deswegen habe ich heute Nacht auch gut geschlafen, weil es ein Lieblingsthema ist und ich musste nicht wie letzte Predigt da noch lange überlegen, wie bringe ich das rüber. Jeder kann von Jesus erzählen. Wir sind nur ein bisschen sprachlos geworden als Christen in der westlichen Welt. Aber wir können es wieder neu lernen. Wir können lernen, diese Ängste abzulegen, die ich auch habe. Ich habe vielleicht noch mehr als ihr. Die Ängste kennen wir doch alle. Man will nicht blöd dastehen. Man wird auf keinen Fall vom Reinhard auf die Straße gezerrt werden, um Menschen mit Traktaten zu traktieren. Will ich auch nicht. Also wenn ich eins hasse, dann ist es beim Einkaufen durch die Fußgängerzone von jemandem angesprochen zu werden. Fürchterlich. Ich mache einen riesen Bogen. Will ich nicht. Und ich will auch nicht der sein, der andere anspricht. Außer, ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Es gibt ja so ein paar Missverständnisse. Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Oh, Jesus will etwas aus uns machen. Menschenfischer? Fischer? Wer mag von euch keinen Fisch? Eklig, ne? Warum soll ich dann noch Fische fischen? Oder Menschen fischen? Überhaupt, wenn ich überlege das Bild, ja, ich gehe jetzt da raus und werfe mein Netz, die armen Fische werden gewaltsam aus ihrem Habitat entrissen. Wer will das denn schon? Und dann spricht der Prediger so von, ja, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Dann, spätestens dann merkst du, muss ein Haken an der Sache sein. Das will doch keiner, oder? Was meinte Jesus jetzt mit diesem Bild des Menschenfischens? Lass uns mal so ein paar Missverständnisse erklären. Das Bild ist eigentlich vielmehr so, wenn du an den Film Titanic denkst. Das sind Menschen am Ertrinken. Darum geht es. Geht nicht darum, dass wir Menschen überzeugen, überreden von irgendwas, wo sie kein Interesse haben. Menschen sind am Ertrinken. Ohne Jesus gehst du verloren. Es ist keine Möglichkeit, dich selbst wieder mit Gott zu verbinden. Es gibt keinen Weg. Du bist hoffnungslos ohne Jesus, hoffnungslos verloren, getrennt von Gott für immer. Schrecklicher Gedanke. Alle Ewigkeit. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist eine Aufgabe für die Evangelisten der Gemeinde. Ich sage jetzt keinen Namen, wir kennen die alle ganz gut hier. Die sollen das machen. Und ich befasse mich lieber mit Griechisch, ist auch ganz wichtig. Und ich sage, Griechisch ist ganz, ganz wichtig. Bloß wenn einer vor dir am Ertrinken ist und du sagst dem, das griechische Wort für Rettungsring, hat er auch nicht viel davon. Es ist doch besser, dass du mal gelernt hast, wie werfe ich den Rettungsring? Wie erkläre ich jemandem das Evangelium, das übrigens heißt gute Botschaft oder Gospel heißt auch gute Nachricht, wie erkläre ich das dem so, dass er zugreifen kann und das ewige Leben empfängt, weil es ein Geschenk ist und nicht etwas, was wir uns verdienen können? 4 Punkte heute. Der erste Punkt ist, Gott hatte keinen Plan oder hat keinen Plan B. Tatsächlich, er hat uns Menschen dazu ausgewählt. Nicht die Engel. Da haben Menschen Engelerscheinungen gesehen. Selbst in der islamischen Welt, in Ländern, wo die verschlossen sind, wo es keine Gemeinde above ground gibt, keine sichtbare Gemeinde, und haben Engel gesehen, Offenbarungen, Erscheinungen. Aber die Engel haben nicht das Evangelium verkündigt. Die haben nur gesagt, geh zu dem Haus, klopf da an und der wird dir eine Bibel geben. Der wird dir das Evangelium. Cornelius, weiß nicht, ob jeder von euch Cornelius kennt, zur Zeit der Apostel, ja, lebte er in Caesarea, also war ein Römischer, also ein Heide, ein Nichtjude, er lebte da mit den Juden zusammen und spendete an die Synagoge, war ein gottesfürchtiger Mensch, Gott gesucht, und Jesus wollte gern, dass er auch das Evangelium kennenlernt. Und so schickte er einen Engel. Aber der Engel hat den Cornelius nicht das Evangelium gesagt, sondern hat gesagt, ganz umständlich, schick Leute nach Joppe, eine Tagesreise entfernt, und hol den Petrus da von seinem Dach runter. Und dem Petrus hat er nochmal eine Vision gegeben, dass er überhaupt mitgegangen ist und so weiter. Es gibt keinen Plan B außer uns. Wir sind die Boten. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Und jetzt komme ich mal zum Wie. Wie können wir denn Boten sein? Wie sollen wir das denn machen? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wieder so ein Wort. Zeugen, Zeugnis geben. Müssen wir einmal erklären. Und dazu habe ich euch ein kleines Video zusammengeschnitten. Es gibt hier einen wunderschönen Kurs, der heißt Alpha-Kurs. Den bieten wir immer wieder in der Gemeinde an. Hoffentlich, dafür beten wir auch in der Gemeindeleitung, gibt es wieder mal ein Team, das diesen Kurs anbietet. Da gibt es ganz tolle Videos. Und eine Sequenz habe ich euch mal rausgeschnitten. Denn im Alpha-Kurs geht man auf ein Alpha-Wochenende und da lernt man den Heiligen Geist kennen. Und jetzt schauen wir mal an, was diese Leute sagen.
Wie sich Gottes Versprechen in meinem Leben erfüllt hat. Der Heilige Geist lebt in jedem Christen. Jeder von uns hat Gaben. Und der Gedanke einer Gemeinschaft ist, dass wir alle unsere Gaben gebrauchen. Jeder soll sich einbringen. Wenn jeder Einzelne seine Gaben nutzt, dann wird Kirche lebendig. Gottes Geist gibt uns Kraft. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. und ihr werdet meine Zeugen sein. Und so wächst die Kirche, wenn wir anderen berichten, was wir erlebt haben.
Ganz ehrlich, ich wollte nicht zum Alpha-Wochenende gehen.
Ja, ich hätte fast in letzter Minute abgesagt.
Er sagte, okay, als ob er sich etwas vorgenommen hätte. Es würde sich etwas ändern. Und ich war mir nicht sicher, ob ich dafür bereit war.
Ja, ich habe mich drauf gefreut. Der Leiter fragte, gehst du zum Wochenende? Und ich sagte, nee, ich schaffe das leider nicht.
Ich war mir nicht sicher, ob ich so jemand war, der so eine Beziehung zu Gott haben konnte. Bevor ich zum Alpha-Wochenende ging, habe ich einfach gesagt, ich weiß nicht, was da passiert, aber erwarte nicht, dass ich Christ werde oder auch nur über Jesus rede, wenn ich zurückkomme. Der Unterschied danach war wie Tag und Nacht. Wie ich zum Alpha-Wochenende gekommen bin und wie ich dann gegangen bin, ich war einfach nur glücklich und lächelte und hatte diese Freude in mir. Als erstes habe ich es meiner Mutter erzählt.
Oh, da muss ich nachdenken. Ich habe es, glaube ich, jedem erzählt.
Ich sagte einfach, Mama, ich komme jetzt heim vom Alpha-Wochenende. Kannst du mir eine Bibel besorgen?
Bei mir war es mein Teamkollege. Wir saßen rum und er fragte, wie mein Wochenende war. Und ich sagte, oh, ich war beim Alpha-Wochenende. Ich war in einer Reha-Klinik, als ich gegangen bin. Und ich habe einfach, als ich zurückkam, einfach jedem, den ich traf, davon erzählt.
Meine ganze Familie reagierte so, wow, was ist mit dir passiert? Und am Tag danach bin ich ins Büro gegangen und ich weiß noch, wie ein Kollege gefragt hat, was ist denn mit dir dieses Wochenende passiert? Und ich habe ihm einfach vom Alpha-Kurs erzählt und ihn eingeladen. Aber ja, es war echt gut. Und viele Leute haben gemerkt, dass sich etwas verändert hat.
Ich möchte anderen davon erzählen und mutiger sein.
Gottes Geist.
Ja, Gottes Geist verändert uns, stellt unsere DNA wieder her und mögen wir in unseren Connect-Gruppen sowas genau erleben, dass wir sagen, wow, ich war bei der Connect-Gruppe, hat sich was geändert. Ich wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, der hat meine Ängste genommen, der hat mich verändert. Das war so richtig plastisch, ja, oder? So vorher und nachher. Und so macht das Gott mit uns. Er verändert uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Nun, ein Zeuge ist nicht ein, also wenn man vom Gericht her geht, ein Zeuge ist jemand, der einfach nur bezeugt. Ja, ich habe den Unfall gesehen. Der ist nicht der Ankläger, der sagt, der ist aber schuld. Wir müssen also nicht auftreten und sagen, ihr Sünder, ihr kommt in die Hölle, ja. Oder auch nicht der Verteidiger. Manchmal, viele Menschen klagen Gott an, warum lässt er so viel Leid zu? Und wir überlegen, wie wir jetzt Gott verteidigen. Wir brauchen Gott nicht zu verteidigen. Aber einfach Zeuge sein. Ich war blind, jetzt kann ich sehen, hat der eine Blinde gesagt, der von Jesus geheilt wurde. Und ich habe mir so überlegt, oder andersrum gesagt, nächstes Slide, ich habe mir eine neue Brille bestellt. Und das bin ich. Aber der Jürgen Klopp hat ja vielleicht auch jetzt eine neue Brille. Also ich werde demnächst mit der Nerdbrille rumlaufen, nur dass ihr jetzt schon mal gewarnt seid, Spoiler. Auf alle Fälle habe ich dann eine E-Mail bekommen von diesem Brillenladen. Können Sie bitte ein Testimonial hinterlegen? Und ich so, was bitte ein Testimonial? Ich kann zwar Englisch, aber habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang. Habe ich ein bisschen gegoogelt und fand ich eben diese Werbung unter Testimonial. Das heißt also einfach, du legst eine Referenz ab, ja, eine Empfehlung. Nenn ich. Also der Jürgen Klopp, der hat ja wahrscheinlich noch nie diesen Kleister in der Hand gehabt, glaube ich nicht. Ist alles nur gepastet. Aber, könnt ihr es überhaupt sehen? Das ist, ja genau, so ein Kleister. Ne? Aber irgendwo steht sein Name, sein Ruf steht für die Sache und wirkt sehr glaubwürdig. Wenn du einfach sagst, in Gesprächen mit anderen Menschen, seitdem ich Jesus kenne, habe ich Frieden und habe Hoffnung. Das ist ein Testimonial. Du bist ein Zeuge. Musst du nicht die ganze Bibel erklären, musst du nicht dem anderen irgendwie ein Gespräch aufdrücken. Du kannst auch sagen, seitdem ich die Bibel lese, weiß ich, wie mein Weg fürs Leben geht und entlangläuft. Oder, was ich jetzt auch schon oft selber getan habe und auch schon oft gehört habe, wenn du jemanden siehst, dein Kreuz umhängen hat, fragst du die Person, warum tragen sie ein Kreuz? Hat dann am wenigsten wahrscheinlich damit was zu tun, dass die Person eine persönliche Beziehung hat mit Jesus. Aber du kannst dann einfach Testimonial abgeben. Das Kreuz hat mein Leben verändert, seitdem ich das Kreuz verstanden habe. Möchten Sie hören, wie? Und so kommst du ins Gespräch. Gott hat keinen Plan B. Römer 10, Vers 14 sagt, wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft sagt? Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. So ähnlich war auch die Tageslosung heute. Fand ich wieder so irgendwie bestätigend für meine Predigt. Ja, Gott hat gesagt, das ist mein Plan. Wir sind die Freudenboten. Wir sind die, die von ihm weitererzählen. Es gibt keinen Plan B. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Ein Freudenbote ist wohl jemand, der eine gute Nachricht bringt. Aber ist das Evangelium, ist das die Nachricht von der Botschaft von Jesus, von seinem Kreuz, seiner Auferstehung, immer eine gute Botschaft für die Menschen? Nein, das haben wir alle selber schon erlebt. Das kommt nicht immer gut an. Wenn ich sage, Gott hat einen Plan für dein Leben, dann sagen viele, schön, schön für Gott, ich habe auch einen guten Plan für mein Leben. Ich glaube sogar, mein Plan ist besser. Wenn ich sage, Jesus liebt dich, ist auch nicht unbedingt eine gute Botschaft für andere. Denn die sagen sich, ja schön, schön für Jesus, dass er mich liebt. Ich fühle mich sehr geliebt in meiner Familie. Und mir geht's gut, danke. Dann ist es nur eine Botschaft von vielen Botschaften. Wenn aber klar wird, dass du am Trinken bist, oder mit einem Bild gesprochen, Soschinskis sind heute hier, als bei euch damals der Mann klingelte an der Haustür, euer Dach brennt, ja, habt ihr ja nicht gesagt, bitte stören Sie uns nicht von dieser TV-Show, die wir gerade anschauen, sondern das war ein guter Bote, denn er hatte wirklich eine gute Botschaft. Da war wirklich Not am Mann, da musste man schnell aus dem Haus und Brie sagte mir, sie hat da noch nicht einmal eine Jacke mitgenommen. So dringlich war es, aus dem Haus rauszugehen, stimmt's? Weil es, naja, also da lässt man sich nicht Zeit, ne? Und ich möchte noch mal die Fernsehsendung zu Ende schauen. Und überhaupt diese Evangelisten schreien immer so auf der Straße rum und so, kann man das nicht ein bisschen leiser machen? Naja, also wenn du wirklich im brennenden Haus bist, bist du froh, dass da jemand dich warnt. Und in dem Fall, denke ich mal, die Soschinskis waren sehr froh für die Person, die ihnen gesagt hat, euer Dach brennt. Sogar mit dem Verlorensein, mit dem ohne Jesus bist du verloren, das ist schwer zu verstehen für Menschen, die ihr Leben lang damit gelebt haben, dass sie eigentlich ganz gut sind im Vergleich zu anderen. Und dass eigentlich alle guten Menschen in den Himmel kommen. Dann kannst du sie fragen, habe ich erst letzten Sonntag gemacht, habe ich einen Mann gefragt, und was würden sie antworten, wenn Jesus dann eines Tages, wenn sie vor der Himmelstür stehen und Jesus fragt sie, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Ja, da hat der Mann gesagt, ja, weil ich nichts Böses getan habe, weil ich ein guter Mann, guter Mensch. Dann habe ich gesagt, und warum musste dann Jesus am Kreuz sterben? Wenn es noch einen anderen Weg gäbe, in den Himmel zu kommen, dann hätte Jesus niemals dieses Leid auf sich genommen. Wir haben eine gute Botschaft und die wird gut, wenn Menschen erkennen, es gibt keinen anderen Weg. Und manchmal müssen Menschen erstmal eine Schleife laufen und erkennen, hups, meine Philosophie, meine Lebensphilosophie geht nicht auf. Und da brauchen wir Geduld und zu warten, bis dann auch Menschen fragend werden. Der zweite Punkt ist, Gott ist schon längst am Werk. Also es ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Gott lässt uns ja nicht hier irgendwie allein mit der Botschaft. So, jetzt mach du mal hier alles, bring mal hier Menschen zu Jesus und wir fühlen uns völlig überfordert. Sondern Gott sagt uns, ich arbeite doch schon an den Menschen. Ich bin doch schon dran, schon seit Jahren. Andere Definition von Evangelisieren habe ich gefunden, die fand ich sehr gut. Menschen beim Entdecken helfen, dass Gott in ihrem Leben schon längst am Wirken ist. Ja, Gott ist schon längst und hat da was gepflanzt und da hat schon eine Oma gebetet für die Person und da hat die Person vielleicht den Jesusfilm vor kurzem angeschaut und dann kommst du auch noch daher und bist wieder so ein, ja, nächste Folie, einer, der begießt. Ja, ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen. Hat jemand schon das Evangelium, das frohe Botschaft reingepflanzt ins Herz und du bist jemand, der gießt und dann schenkt Gott das Wachstum. Es ist Teamwork. Es ist Teamwork. Keiner muss sich überfordert fühlen, oh Mann, die ganze Last liegt auf mir. Und keiner muss denken, ich muss jetzt als Christ, als Nachfolger Jesu, ich muss jetzt Menschen zu Jesus führen und so lange dranbleiben, bis die Person wirklich auch dann zur Gemeinde geht und so. Nein, falls du es nicht gewusst hast, die CGV verteilt keine Medaillen für Leute, die irgendjemanden zum Herrn geführt haben. Und ich denke auch nicht, dass Reinhard Bonnke, der so große Evangelist, von dem man sagt, dass er Millionen zum Herrn geführt hat, durch seine Predigten, durch seine Evangelisation. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie, dass es im Himmel so eine Uhr gibt, so eine digitale Uhr. Reinhard Bonnke, Siegerehrung. Und dann gehen die Zahlen hoch, 8 Millionen. Und dann gibt es eine riesige Siegerehrung. Nein, ich glaube auch bei ihm, wie bei uns, man wird auf das geprüft später und auf das verantwortet, was Gott eingegeben hat. Ob man den Auftrag ausgefüllt hat und mit dem gewuchert hat, was Gott einem gegeben hat und nicht die Gaben einfach so in Sand gesteckt. Und so ist die größte Belohnung, wenn du denn jemanden zum Herrn führst, ist eigentlich die Freude. Da hast du sie schon selber hier bekommen auf der Erde. Ja? Die Riesenfreude, dass du siehst, eine Seele hat Jesus erkannt und hat sich umgewandt von ihrem Holzweg und kommt in die offenen Arme von Gott dem Vater. Um das so ein bisschen zu veranschaulichen, hat mal ein sehr kluger Mann, der heißt Engel, eine Skala entwickelt. Die heißt deswegen auch die Engelskala. Kennt vielleicht manche schon, ich habe sie mal so ein bisschen umgeändert auf mein ein bisschen flapsiges Deutsch, um das zu veranschaulichen. Also nicht jeder Mensch ist so bei -1 und braucht nur noch so, Jesus liebt dich, er will nicht, dass du in die Hölle kommst, so ungefähr. Und dann, bumm, echt? Okay, ich bekehre mich, ja. Da gibt es ganz, ganz wenige, die so weit schon sind bei -1. Viele halten sich auf bei -6, -5. -4, ja, -6 wäre zum Beispiel nach meinen Worten, da kannst du ja alles reinschreiben, das ist, jeder Mensch ist anders. Aber es könnte zum Beispiel sein, so war es bei mir damals, Botschafter Gottes, also ja, Nachfolger Jesu, Christen sind doof, komische Leute. Ja, oder Kirche ist doof, oder wie mir vor kurzem einer sagte, die Kirche, die ist nur reich geworden, weil sie das Geld aus den armen Sündern rausgezogen hat. Ja. Der ist dann vielleicht so bei -6, da kannst du nicht erwarten bei einem Gespräch, dass er auf die Knie fällt und sagt, ich habe alles erkannt. Dann bringst du dem im Gespräch, wenn du so freundlich zu dem bist, vielleicht zu -5, dass er erkennt, ach, die sind gar nicht so dumm diese, oder so doof, diese Botschafter Gottes, diese Christen. Die sind eigentlich ganz nett. Und da hat er vor ein paar Tagen mit einem Pizzabäcker gesprochen über das Evangelium und der sagte dann so, ja, ich habe auch schon Koran ausprobiert und so und habe auch schon mal Ramadan gehalten, also ein Deutscher, ja. Und dann, ja, und Christentum sagt mir gar nichts, aber mein Business läuft total schlecht, kommt keine Kundschaft hier rein, richtig mies, ein paar andere Wörter gebraucht. Und dann sagte ich zu ihm, also ich habe schon erlebt, dass ich für Geschäftsleute gebetet habe und danach hat Gott wirklich gesegnet. Und er sagte so, ja, kann ja sein. Und dann wollte ich gerade anfangen, so anzubieten, kann ich für sie beten. Dann sah ich die Hufeisen über seinem Pizzaofen und über der Eingangstür und sagte, ja, sie vertrauen wohl auf das Glück. Ja, ich vertraue auf das Glück. Sagte er, ja, ich würde ja für sie beten. Aber wenn ich jetzt bete und Gott schenkt ganz viel Erfolg, dann glauben sie ja, das Glück hat sie, da hat ihnen geholfen. Die Hufeisen. War er nicht bereit, Hufeisen irgendwie in Frage zu stellen? Sagte ich, ja gut, der braucht noch ein bisschen mehr Gebet. Ja, das da lassen wir ihn mal stehen und habe noch ein bisschen von mir erzählt, wie Gott mich verändert hat. Der war dann also nur nicht bei -1. Wenn dann vielleicht jemand bei -3 ist oder bei -2 suchend, ja, vielleicht gibt es ja doch was anderes. Komm, entdecke Leben. Komm, entdecke Lebe ist ja unser Slogan hier. Kannst du ihn ja auch schon mal einladen. Komm mal mit. Komm mit in die Connect Group. Wir gehen immer joggen. Ja, ist richtig cool. Und du kannst ihn auch... wenn er dann an einem Punkt ist, -3, dass er merkt, oh mein Weg war echt ein Holzweg, ich bin hier im Kopf gegen die Wand gerannt. Letzten Endes wird jeder Mensch irgendwann an einen Punkt kommen, hoffentlich, wo er erkennt, meine Philosophie hat nicht geklappt. Weil Gott hat uns so angelegt. Gott hat uns so angelegt, dass wir ohne Jesus werden wir nicht wirklich, wirklich glücklich. Dann wird er nachdenklich. Du kannst ihm vielleicht dann was erzählen, dieser Person. Und plötzlich wird die Botschaft Gottes interessant. müssen wir natürlich auch dann so erklären, dass die andere Person das versteht. Also nicht denken, Hauptsache ich habe es gesagt. Ich habe in Indonesien mal einem Brotverkäufer so gesagt, Jesus ist das Brot des Lebens. Und er so, wir essen kein Brot, wir essen nur Reis. Ja. Aber irgendwie die falsche Brücke. Und danach wusste ich auch nichts mehr, was ich sagen sollte. Also die Person, die muss es schon verstehen. Oder vor ein paar Tagen habe ich einer Frau erklärt, dass Gott mein Vater ist. Und es war eine Muslima, die sagte, oh, das darf man gar nicht in Verbindung bringen. Gott und Vater, Gott hat kein Kind. Okay, dann muss ich nochmal erklären, Gott ist wie ein Vater für mich. Und Jesus und so weiter. Wir müssen schon ein bisschen auch erklären, auch wir sind verantwortlich, wie wir das rüberbringen, damit es die Menschen verstehen. Ich habe euch jetzt nicht viele Beispiele mitgebracht, wie ich Menschen von minus eins, also vorbereitete Menschen, die sind bereit, die merken schon, die haben schon viel gehört, ja, zu null gebracht habe, dass ich mit ihnen beten konnte. Erstmal geht es ja auch gar nicht darum. Es geht darum, dass wir ja, Menschen einfach hier auf dieser Skala näher zu Jesus bringen. Zum anderen habe ich auch noch nicht so riesen, in letzter Zeit auch nicht so riesen Sachen erlebt. Eigentlich schade, weil die Freude ist so riesig. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie ich Menschen von auf dieser Skala Richtung Null gebracht habe. Manchmal auch liegt es daran, dass mir selber der Mut gefehlt hat. Der Mut zu dieser Einladung. Der Mut, die richtige Frage zu stellen. Überhaupt Fragen zu stellen. Offene Fragen, nicht geschlossene Fragen. Wie oft habe ich Menschen gefragt, glauben Sie an Gott? Das ist eine geschlossene Frage. Kannst du nur mit Ja oder Nein antworten. Wenn du aber sagst, an welchen Gott glauben Sie? Da hast du eine offene Frage. Da kann die Person erzählen und du lernst die Person kennen. Immer dran denken, wir haben zwei Ohren, einen Mund, Reinhard. Okay. Wie war das bei mir damals? Ich habe ein paar alte Dias von mir digitalisiert. Deswegen kann ich euch so alte Fotos zeigen, so richtig schön unscharf. Ja, so sah ich mal aus, so richtig verloren. Hier der Teufel hatte meinen Arm schon verschlungen, wollte mich ganz verschlingen. Also ich war richtig verloren. Ich war bei minus sechs. Ich dachte, Christen sind Spinner, sind langweilig. Ich dachte, Christentum ist völlig veraltet. Ich selber war in Süchten, in Selbstsucht, aber auch in großer Selbstablehnung verstrickt, zerstritten mit meinem Vater, war nach dem Abitur auf einer Reise um die Welt, Reise nach der Suche nach mir selbst. Und was ist dann passiert? Dann habe ich hier in South Dakota ein nettes Ehepaar, ein altes, nettes Ehepaar kennengelernt. Die waren sowas von nett. Die haben mich sogar zum Abendessen eingeladen. Und es war so lecker. Und dann erzählten die mir, dass die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, wortwörtlich. Und dann dachte ich, diese Menschen sind gefährlich. Die sind gefährlich. Die sind höchst gefährlich. 6 Tage Schöpfung. Aber die waren so nett. Das Essen hat so gut geschmeckt. Dann fuhr ich weiter bis nach Kalifornien, habe ich ein Mädchen kennengelernt, der fehlte ein Arm. Und ich wollte mit ihr sprechen, weil ich irgendwie Mitleid hatte, wollte sie trösten, aber sie strahlte voller Lebensfreude. Und sie erzählte mir, dass sie in Jesus verliebt ist. Und ich sagte so, die hat irgendwas. Die ist gar nicht depressiv. Ich bin depressiv, habe 2 Arme. Aber die hat nur einen Arm und ist nicht depressiv. Die hat voller Hoffnung und die ist verliebt in Jesus. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr komisch. Und dann fuhr ich weiter mit dem Bus nach Mexiko. Und dann traf ich da im Geschäft ein junges Ehepaar. Die luden mich wieder zum Essen ein. Und ich war hungrig. Und ich bin mitgegangen. Und die waren auch so nett. Aber die erzählten mir nichts von Jesus. Das Essen war gut. Es war eine Jüngerschaftsschule von Jugend bei einer Mission. Da waren ganz viele von diesen Christen. Die waren alle nett. Und die hatten richtig Spaß am Leben. Die waren nicht komisch und langweilig. Waren Surfer, waren braun gebrannt. Und dann traf ich den Raphael, auch einer von denen, der einzige Mexikaner. Alle anderen kamen aus Kalifornien. Der einzige Mexikaner in der Gruppe. Und der erzählte mir von Jesus. Und plötzlich machte das Sinn. Weil ich dachte, es kommen sowieso alle in den Himmel. Wenn es sowieso einen Gott gäbe, dann... So habe ich das früher gelernt, im Konfirmandenunterricht. Gott ist Liebe, steckt keinen in die Hölle. Und plötzlich machte das Kreuz Sinn für mich. Und er sagte mir, möchtest du dieses Gebet nachsprechen? Und ich dachte, ja, wenn irgendwas hilft für mein Leben, probiere ich es aus. Beste Entscheidung meines Lebens. Dann haben wir gebetet. Und dann kam dieser Friede in mein Herz. Und diese Freude und diese Last fiel von den Schultern. Und ich blickte auf und ich war neugeboren. Ich war plötzlich war alles anders. Und ich dachte, wow. Und dann haben sie mich getauft im Ozean. Und dann war auch ein Jason in der Gruppe. Der Jason, der war dann so ein bisschen mir ähnlicher. Ja? Der Raphael hat immer so ein bisschen fromm gesprochen, habe ich vieles nicht verstanden. Habe ich mich nicht getraut, ihm Fragen zu stellen über die Bibel. Aber der Jason, der war so einer wie ich. Der hat mir die Bibel dann, wie die Bibel erklärt, Fragen, die ich hatte. Und dann, ein paar Tage später, ich blieb dann auf diesem Base, das nächste halbe Jahr blieb ich dort, und dann durfte ich mal in so einer ganz kleinen mexikanischen Kirche, so 10 Gottesdienstbesuche, durfte ich mein Testimonial geben, mein Zeugnis, also mein Lebensbericht. Also ich war blind und jetzt kann ich sehen, das wusste ich, das konnte ich schon sagen, viel mehr wusste ich nicht. Vorher war alles SCH und jetzt war alles nur herrlich. Und ich konnte meinem Vater vergeben und ich konnte allen Menschen knuddeln. Und es war so wunderschön. Und ich brauchte auch keinen Marihuana mehr. Das Leben war auch so ein völliger Rausch. Ja? Herrlich. Und ich habe gemerkt, wie dieses Testimonial anderen Menschen geholfen hat. Und so ist das auch mit dir. Ich frag dich mal, wo bist du denn auf dieser Skala? Ja gut, die meisten werden sagen, ja, plus 10, plus 100. Kann man sehen, nein. Also gehst du dann auf dieser Skala jetzt nicht hoch, weil du irgendwie, nein, aber Gott heilt deine DNA und Gott möchte dich zum Dienst zurüsten und Gott möchte dich connecten. Können wir noch kurz mal zu dieser Engelskala gehen? Habe ich mir vergessen zu sagen. Da gibt es ja dann, nach dem neuen Leben in Christus hört es ja nicht auf, da fängt es erst richtig an. Also dann kommt da, komm, entdecke und connecte dich in einer Connect Group, weil hier im Gottesdienst, das ist eine große Gruppe, hat ja der Olli schon gesagt, das ist nicht alles. Gibt dann auch den Ort, wo du die Maske deines Lebens fallen lässt. Halleluja. Und dann wirst du erst heil. Nicht durch Chorus singen oder auch nicht durch Hillsong singen wirst du heil. Tut mir leid. So schön es ist. Wenn du die Maske runternimmst, dann wirst du heil. In einer Gemeinschaft, wo du dich angenommen fühlst. Wo du spürst, da ist keiner gegen dich. Das sind alle im gleichen Boot. Alle haben gleiche, ähnliche Probleme wie du. Dann sprichst du davon. Dann wirst du heil. Nicht durch Lobpreis singen. Und dann lebe, gib dein Leben weiter, gib das weiter, was du hast. Und das ist das Schöne am Christsein, dass wir es weitergeben können und dass wir es auch nicht alleine machen müssen, sondern als Gemeinde. Das ist mein letzter Punkt. Also erster Punkt war, Plan B gibt es nicht. Wir sind Gottes Plan A, gibt keinen Plan B. Zweiter Punkt war, Gott ist schon längst am Werk und wir sind da mit in der Teamarbeit mit Gott. Dritter Punkt, bete für okay, meine Empfehlung muss nicht sein, 5 Personen, ich würde mal sagen, das Maximum, ja. Maximum 5 Personen, mehr wird unübersichtlich. Manche Gemeinden sagt man zu diesen Menschen VIPs, ja. Very important people. Also, für die wollen wir einfach beten jetzt, auch in der nächsten Zeit als Gemeinde. Frank sagte mal vor kurzem, in jeder Connect-Gruppe sollte ein leerer Stuhl sein. Wenn ihr keinen leeren Stuhl habt, Frank, gibt euch einen. Das ist so dieser Gedanke. Wir sind nicht für uns da. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Denk mal drüber nach. Wer war denn dein Raphael? Deine Person, die dich zu Jesus geführt hat? Wow, am liebsten würde ich so Standing Ovation für unsere Raphaels. Große Dankbarkeit ausdrücken. Ich möchte im Himmel Raphael treffen. Ihm nochmal richtig meinen Dank ausdrücken. Da waren viele Menschen beteiligt, die mich zum Essen vorher eingeladen haben, bis mein Herz offen wurde. Wenn du jetzt nach der Predigt immer noch sagst, aber Reiter, nee, ich so richtig reden über Jesus kann ich nicht. Aber kannst du essen? Lad jemand ein zum Essen. Jesus hat auch so viele gegessen mit den Leuten. Da gibt es automatisch Gespräche. Ich möchte sogar empfehlen, dass du für diese Person, die du gleich aufschreiben wirst, gleich wird, oder vielleicht sogar jetzt schon, wird Helmer und Tabea, vielen Dank, mit so Zetteln rumgehen. Ihr dürft mit der Hand heben, wenn ihr keinen Zettel dabei habt oder habt ihr irgendwie Notizblock oder habt ihr euer Handy, wo ihr die Namen oder wartet doch mal ganz kurz, genau, lass uns erstmal nochmal überlegen, welche Person will ich überhaupt, welche liegen mir im Herzen? Welche Personen sehe ich einfach, die sind verloren? Ich möchte aber gerne, dass sie Jesus kennenlernen. Menschen in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, deiner Umgebung, deiner Nachbarschaft, Schule, Uni. Gott hat nicht gesagt, liebe jeden Menschen, liebe deinen Nächsten. Können wir das? Liebe Gemeinde, können wir das? 5 Namen aufschreiben und wenn es nur 4 sind, völlig egal. Menschen, die dir jetzt der Heilige Geist zeigt, für die du erstmal nur betest. Niemand kann zum Vater kommen, außer der Vater, oder zu Jesus kommen, außer der Vater zieht ihn, ja? Johannes 6. Oder der Gott dieser Welt hat den Menschen eine Decke über die Augen gelegt, dass sie nicht sehen können, das Licht des Evangeliums. Da müssen wir beten für sie. Wir wollen, ich würde mal vorschlagen, bis zum Monat Mai für diese Menschen beten. Schaffen wir wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber regelmäßig, immer wieder. Deswegen auch dieser Zettel, den du irgendwo hast, oder die App, oder die Notiz, also Kalender, irgendeine Erinnerung. Ich möchte für die Menschen beten, sich Gott ihnen offenbart, dass Herr, ja, das Gebet, Herr, sende Arbeiter in die Ernte, das heißt doch auch, Herr, schick diese Person noch jemand anders vorbei. Hoffentlich keinen komischen Christen, ja, aber so einen, der, wo sie merken, wow, so ein Jason und ein Raphael, der sie zum Essen, Herr, sende Arbeiter, schick jemand dran vorbei, dass ich nicht der Einzige hier bin. Du bist doch am Wirken, du bist doch hier an der Person dran. Wir haben im Monat Mai werden 100 Millionen Christen weltweit den ganzen Monat sich überlegen, was sie evangelistisch für diese Personen tun. Und es ist dieser Global Outreach Day wird dieses Jahr, weil es eben 2020 ist, zum Global Outreach Monat, Month. Und im Mai wollen wir am 17. Mai auch einen besonderen Gottesdienst ganz speziell für deine VIPs veranstalten. Es gibt im Mai auch am 10. Mai das Europafest hier in Velbert. Vielleicht können wir da auch als Gemeinde was machen, weiß ich noch nicht. Im August gibt es das Herminghausfest, da machen wir definitiv was. Schlangenfest gibt es dann auch noch. Aber es geht erstmal nicht so um das Typische, ja, oh, da muss ich ja mich outen. Nein, es geht erstmal darum, dass du dir überlegst, nächste Folie, wie kann ich diesen 5 Personen zeigen, dass sie mir etwas bedeuten? Ich möchte fast sagen, ich möchte empfehlen, dass du am Ende von den Gebetsmonaten jetzt, Gebetswochen, dass du dir im Mai überlegst, das ist nur eine Empfehlung, aber gemeinsam macht es einfach mehr Spaß, dass du überlegst, was kann ich im Mai machen, dass ich die Leute einlade zu einem Gala-Dinner oder zu einem Spieleabend? Und dass du dir ganz bewusst vornimmst, ich werde mir nicht vornehmen, über das Evangelium zu reden. Und dann ist es viel entspannter und dann kommt das Gespräch sowieso. Und vielleicht wirklich, vielleicht reicht dann auch nur ein Satz. Aber Gott wird dir helfen, denn du hast ja gebetet für die Person. Das nimmt doch den ganzen Druck weg, oder? Zu einem Ausflug einladen. Jetzt bitte, Helmer, Tabea, wenn ihr so einen Zettel braucht. Dankeschön, Claudia. Einfach kurz die Hand heben, dann als Gedächtnisstütze. Dann habe ich so kleine Zettelchen vorbereitet. Einfach nur als Erinnerung für deine Bibel oder wo auch immer. Gott hat keinen Plan B. Gott ist schon längst am Werk. Und wenn du jetzt überlegst, wen du einlädst, für wen du beten möchtest, sorry. Überleg doch auch gleichzeitig, wo stehe ich eigentlich auf dieser Skala? Vielleicht bist du ein Gast heute, wolltest nur mal reinschnuppern und merkst, ja, ich bin ja eigentlich schon sehr christlich, aber so diese Entscheidung, Jesus zu meinem Herrn zu machen, ihn zu bitten, dass er meine Sünden vergibt, oder diese Antwort, die habe ich noch nicht getan. Oder die Antwort auf die Frage, warum soll Jesus mich in seinen Himmel reinlassen, die lebt nicht in meinem Herzen. Da würde ich vielleicht auch sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Es ist vielleicht heute dein Tag, wo du dir Gedanken machst. Und du bist auf dieser Skala bei +1. Du hast dich entschieden, hast dich taufen lassen. Das ist super, wunderbar. Aber vielleicht aus irgendeinem Grund sind da Wachstumshemmnisse. Du hast Verletzungen in dir und hast Angst, eigentlich wirklich Masken abzulegen. Und Gott lädt dich ein, heute zu sagen, ich möchte deine DNA wiederherstellen. Ich möchte deine Ängste, an deinen Ängsten arbeiten. Ich möchte dir begegnen. Und Und da beten mit Liedern so wunderschön ist, haben wir jetzt auch eine Lobpreiszeit, wo wir auch vom Heiligen Geist sprechen lassen wollen und wo wir nochmal gucken, was Gott in unsere Mitte legt.